Ja, ihr geliebten Gottes, wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Wir spüren bei euch immer eine besondere Herzlichkeit, eine besondere Verbundenheit. Auch wenn wir nicht so oft da sind, ist es trotzdem auch ein bisschen wie ein Heimkommen. Wenn ich euch frage, was habt ihr für eine Sehnsucht? Ich weiss nicht, es gibt vielleicht verschiedene Antworten, aber wahrscheinlich die meiste Antwort ist, ich sehne mich nach der Wiederkunft vom Herrn Jesus. Ich glaube, da könnten die meisten unterstreichen. Und wir freuen uns wirklich auf den Tag, wo er kommt, wo er uns zu sich holt, wo er uns befreit, auch von der Last vom Alltag, aber auch von unserem Leib, wo uns manchmal zu schaffen macht. Wir spüren immer wieder auch Schwachheit, wir spüren vielleicht da und dort den Schmerz und wir merken auch, wie vieles schwierig ist im Umgang mit den Mitmenschen und wir wissen einfach, wenn der Herr Jesus kommt, dann werden wir befreit von dem allem, dann haben wir herzliche Gemeinschaft mit unserem Herr Jesus und auch untereinander. Und wir werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. So herrlich wird das sein. Ich glaube, wenn wir heute schon wüssten, wie herrlich das ist, wir könnten unser Glück gar nicht fassen. Also, wenn ihr jetzt würdet im Lotto gewinnen, dann würdet ihr sagen, oh, das ist ja eine schöne Sache, jetzt habe ich einen Haufen Geld und so. Man hätte dann so ein gewisses Glücksgefühl, aber das ist ja noch gar nichts gegenüber dem, was wir werden erleben, wenn der Herr Jesus kommt. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir uns nach dem Herr Jesus sehnen. Es ist auch so, dass Jesus sich nach uns sehnt. Und zwar mit einem grossen Verlangen. Sehnt er sich nach uns. Und er wartet auf den Tag, wo der Vater sagt, so, jetzt kannst du deine Gemeinde holen. Auf den Tag wartet er. Und er sehnt sich auch mit einer ganz grossen Sehnsucht nach uns. Und die grosse Sehnsucht von unserem Herr Jesus, die kommt ein Stück weit auch in dem Text aus dem Römer 1 zum Ausdruck. Ich darf nochmal ab Vers 1 lesen. Ich habe das letzte Mal schon angefangen, bin allerdings nicht so weit gekommen und möchte heute doch noch ein Stück weiterkommen. Paulus, Knecht oder Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Er ist ausgesondert worden für die frohe Botschaft. Gott hat ihn genommen und hat ihn rausgerissen und hat gesagt, du bist der Mann, wo die frohe Botschaft, meine frohe Botschaft wird verkündigen. Und keine ist so prädestiniert wie du, weil ich dich auf eine ganz besondere Art und Weise begnadigen tun. Er war ein Verfolger von der Gemeinde und er hat Gnade Gottes wie kaum ein anderer dürfen erfahren. Dann fährt er weiter, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Das Evangelium, die frohe Botschaft, hat er verheißen im Alten Testament. Und das würde ich heute Abend auch noch aufzeigen, bevor ich auf die Sehnsucht vom Apostel Paulus zu reden komme. Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Ihr seid berufen von Jesus Christus. berufene Jesus Christus. Es gibt keine schönere Berufung, als von unserem Herr Jesus berufen zu sein. Und keine schönere Auserwählung. Allen Geliebten Gottes. Ihr wisst das, dass wir Geliebte Gottes sind. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Eigentlich sollten wir jeden Morgen vor dem Spiegel sagen, ich bin ein Geliebter Gottes. Ein Geliebter Gottes. Auch wenn ich vielfach nicht das kann machen, was ich gern will, und auch wenn ich manchmal darunter leide, dass ich mich kann verhalten, wie ich das von der Bibel her sehe, dass es richtig wäre, wenn ich voller Schwachheit bin und auch immer wieder mal einen Fehltritt mache, ich bin ein Geliebter und von der Liebe Gottes kann mich gar nichts trennen. Absolut nichts. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen malen. Wir sind Geliebte Gottes, ganz egal, wie wir uns fühlen und wie es uns geht. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Ich möchte zu euch kommen. Denn mich verlangt sehr, ich habe große Sehnsucht, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl in eurem als auch in meinem. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Er hat immer wieder Wille zu den Römern und Gott hat es verhindert. Seltsam. Ich werde dazu noch einen Gedanken sagen. Sowohl den Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, euch, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Wir haben es gesehen, der Apostel Paulus hat gesagt, das Evangelium, das ist schon längstens vorausgesagt im Alten Testament. Durch die Schrift ist das vorausgesagt. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, aber das, was der Apostel Paulus gesagt hat, das finde ich gar nicht so im Alten Testament, aber das habe ich zu einer Zeit gesagt, wo ich noch nicht so viel gewusst habe über die Bibel und auch nicht so viel über das Alte Testament. Und je mehr ich über das Alte Testament nachdenke, desto mehr wird mir klar, das ganze Alte Testament ist voll mit Prophezeiungen auf Jesus Christus. Volle. Pumpenvolle. Die Psalmen sind pumpenvoll, aber auch die ersten 5 Bücher Mose sind pumpenvoll mit Prophezeiungen auf Jesus Christus. Das fängt schon beim Adam an, aber auf das kann ich jetzt gar nicht eingehen. Schon ganz früh. Also, selbst im Gesetz, die 5 Bücher Mose heissen ja die Tora. Und der Mose ist der Gesetzesvermittler gewesen. Und er bezeichnet sich selber auch als ein Prophet, der Mose, nicht nur der Volksführer und der Gesetzesvermittler, sondern er bezeichnet sich als Prophet. Und eine von seinen zentralsten Prophezeiungen ist folgende, nämlich in 5. Mose 18, 15 bis 17. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Ist jetzt das der Elia? Ist das der Elisa? Ist das der David? Nein, mit dem meint der Mose Jesus Christus. Wir werden noch sehen, warum. Auf ihn sollt ihr hören, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest. Also am Sinai hat das Volk Israel gesagt, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören. Ich will sie nicht mehr hören. Komm, sind wir schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich denke, was sagt denn das Volk Israel? Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Dann, wenn wir das hören, dann denken wir, jetzt wird aber Gott sicher ganz verrückt, ja. Da sprach der Herr zu mir. Sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Was? Jetzt ist das plötzlich recht. Und wenn man merkt, was er vorher gesagt hat, dann stellt Gott einen direkten Bezug her, im Prinzip zu Jesus Christus. Weil er sagt, einen Propheten wie mich und der Prophet wie ich, der wird euch etwas Neues verkündigen. Durch seine Verkündigung werdet ihr etwas ganz Neues entdecken. Nämlich, dass ihr durch den Glauben an ihn, durch das Vertrauen auf ihn zum Leben kommt und nicht durch die Einhaltung vom Gesetz. Das hat da der Mose noch nicht gesagt. Er hat nur mal angekündigt, einen Propheten wie mich. Also, am Sinai ist es zu einem Gesetzesbund gekommen. Und der Gesetzesbund hat das Sündenbewusstsein noch zusätzlich verstärkt. Durch das, dass sie probiert haben, das Gesetz einzuhalten, haben sie gemerkt, wir können ja das gar nicht, wir sind ja verlorene Sünder. Und das Bewusstsein ist wie Grundlage dafür, damit man später für die Gnade Gottes offen wird. Darum ist Sündenerkenntnis wichtig. Ohne Sündenerkenntnis kann man Gnade nicht verstehen und nicht begreifen. Aber nicht nur das Sündenbewusstsein ist stärker geworden, sondern auch die Sünde selber ist stärker geworden, die dann auch zum Tod geführt hat. Und darum sagt ja der Apostel Paulus im 1. Korinther 15, 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Das Gesetz hat Sünde noch viel mehr Kraft und Sünde ist der Stachel vom Tod. Irgendwie hat das Volk damals schon gespürt, dass sie durchs Losen auf die Stimme Gottes sterben werden. Sie haben das schon gespürt. Wenn sie diese Stimme hören, da können wir nicht bestehen. Das ist eigentlich auch richtig. Und darum hat Gott in Jesus Christus sich müssen erniedrigen und hat müssen Mensch werden und hat müssen Sündenlast von der ganzen Welt auf sich nehmen. Damit die verlorene Menschheit und das verlorene Volk Israel kann gerettet werden. Das Gesetz hat ihn Volk von der Schwachheit vom Fleisch zwangsläufig in den Tod geführt. Und darum hören wir bereits bei Mose einen Ausspruch vom Herrn, nämlich der Ausspruch, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Der Prophet, wie Mose eine neue Grundlage legt. Der Mose hat ja sozusagen eine gesetzliche Grundlage gelegt für das Volk Israel. Und auf dieser gesetzlichen Grundlage haben sie können ihren Staat aufbauen und die staatlichen Ordnungen und alles. Aber auch, wie man leben kann vor Gott und wie man auch opfert und seine Sünde aufs Opfer übertreibt und so weiter und so fort. Er hat eine Grundlage gegeben. Und jetzt kommt ein Prophet wie der Mose, der eine neue Grundlage gibt. Einen neuen Bund macht. Und auf den sollen sie hören. damit sie dann das wahre Leben finden würden und nicht mehr die Hoffnung haben, aus eigener Kraft das Gesetz Gottes zu halten, damit sie leben können. Im Alten Testament, in der Tora steht ja, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und da hat jeder Jude das Gefühl, wenn ich das alles einhalte, was ich in der Tora lese, dann werde ich leben. Und die Juden in Israel denken heute noch vielfach so, wenn ich das alles einhalte, dann werde ich leben. Sie rechnen noch mit ihrer eigenen Leistung. Und der Prophet, der wie der Mose ist, der wird dann etwas Neues bringen. Der wird nämlich die Botschaft bringen, nur wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer sein ganzes Vertrauen auf mich setzt, nämlich ich, der, der eure Sünde getragen hat, dann könnt ihr gerettet werden. Weil Jesus Christus der Einzige ist, der das ganze Gesetz erfüllt hat, hat auch jeder, der sich in Christus birgt, das Gesetz erfüllt. Das ist das Geheimnis. In dem Augenblick, wo wir sagen, Jesus, ich gehöre ganz dir, ich birg mich in dir und ich danke dir dafür, dass ich ein Glied an deinem Körper darf sein, dass ich zu dir darf gehören, dass ich untrennbar mit dir verbunden bin. In dem Augenblick gehören wir zu dem, was das ganze Gesetz erfüllt hat. Nicht wir haben es erfüllt, aber wir gehören zu dem, was das ganze Gesetz erfüllt hat. Und der neue Mensch, wo Christus in uns hineingelegt hat, der kann nicht mehr sündigen. Unsere Seele kann schon noch sündigen, aber der neue Mensch nicht mehr. Nicht nur der Mose hat einen Prophet wie ihn angekündigt, sondern auch der Jeremia hat von einem neuen Bund geredet. Jeremia 31, Vers 31 bis 33. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch der Herr bin, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. So ist das Evangelium Gottes, das sich in Jesus Christus gründet, im Tanach. Tanach ist die Bezeichnung vom Alten Testament, die hebräische Bezeichnung vom Alten Testament, ist also im Tanach schon längstens vorausgesagt. Und wenn wir beim Abraham lesen, Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit, dann wird schon deutlich, dass der Glaube, das Vertrauen auf Gott, bei Gott Gerechtigkeit auslöst und nicht Gesetzeswerk. Und auch der Habakuk schreibt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das ist aber im Alten Testament noch relativ versteckt. Im Alten Testament sind vorwiegend Gebot und Gesetz aufgezeigt. Und die Juden konzentrieren sich vorwiegend auf die Gesetze, aber die beiden Versli vom Abraham und das vom Habakuk, das übersieht man manchmal ein bisschen und geht fast ein bisschen verloren. Dabei ist das Zentrum, das ist das Fundament. Und das Fundament wird dann im Neuen Testament richtig entfaltet. Das wird dann aufgehen. Das ist, man kann sich das so vorstellen, im Alten Testament ist es so wie ein grosser Baumstamm mit ganzen Haufen Blättern und dann sieht man die Haufen Blätter und unten hat es so zwei kleine oder ein kleines Zwiegli mit so zwei Blütli, aber die sieht man fast nicht von diesen vielen Blättern. Und dort, wo die beiden Blütli sind, dort fängt etwas ganz Neues an. Dort sprost plötzlich eine schöne Blume und eine Frucht führen, während obendrauf nur irgendwo Blätter sind. Und das ist der Glaube. Und der wird immer grösser und mächtiger. Und das Neue Testament tut uns eigentlich aufzeigen, was der neue Bund ist. Neues Testament können wir ja auch übersetzen mit neuem Bund. Das ist das gleiche Wort. Testament und Bund ist im Griechischen das gleiche Wort. Diatheke. Ja. Ich möchte auf Vers 5 und 6 kommen. Paulus macht deutlich, worauf sein Auftrag basiert. Was das Ziel vom Auftrag, seinem Auftrag ist. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufen Jesu Christi. Weil der Paulus sein Amt ausgeführt hat, weil er treu gewesen ist, hat sich das Evangelium ausbreiten können. Es sind natürlich auch noch andere, die es ausbreitet haben. Und es ist weitergetragen worden bis in die heutigen Tage. Jetzt ist es bald 2000 Jahre seither. Und wir dürfen es immer noch hören. Aber es wird in unseren Tagen immer mehr auch in Frage gestellt. Wir spüren, wenn wir in die Welt schauen, ein grosser Abfall. Ein Abfall von der christlichen Wert. Das hat der Paulus vorausgesagt, dass der Abfall zuerst kommen muss. Keiner hat so sehr wie der Apostel Paulus gewusst, dass er sein Apostelamt allein aus Gnade empfangen hat. Als der erste von allen Sündern hat er nicht das geringste Anrecht auf ein Apostelamt. Der Paulus ist die Person, an der Gott ein Exempel von seiner Gnade statuiert hat. Wahrscheinlich hat kein Mensch so gut wie er gewusst, was Gnade beinhaltet. Gnade Gottes, die aus der Liebe Gottes rausfließt, ist für den Paulus so unbeschreiblich wertvoll, dass er sie jedem Mensch wünscht. Die Gnade von Gott und der tiefe Frieden. Nur durch die Gnade kann auch der Frieden kommen. Und wenn wir die Gnade und den Frieden haben, dann dürfen wir total glückselig in unserem Gott sein. Vor allem hat er wollen, dass jeder den herrlichen Inhalt der Gnade erfasst. Der Apostel war ein Gesandter Gottes, der in einer ganz besonderen Weise das Evangelium allen Nationen hat vermitteln und aufschliessen. Er ist ohne Zweifel der grösste Lehrer im Neuen Testament. Er hat am meisten Text geschrieben, lehrmässigen Text. Und es kann auch sein, dass er sogar den Hebräerbrief geschrieben hat, das weiss man nicht so genau. Auf jeden Fall hat er den grössten Textanteil. Der Lukas hat den zweitgrössten, er hat nämlich das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben. Wobei zu sagen ist, dass der Lukas ja ein Berichterstatter war und nicht ein Lehrer. Der Paulus ist einer der wenigen Apostel, der sich am Neuen Testament beteiligt hat. Die anderen Apostel, die Mitverfasser vom Neuen Testament waren, waren Matthäus. Aber der ist auch noch Berichterstatter. Der Johannes ist Berichterstatter und Lehrer. Dann der Petrus. Der Jakobus und die Judas werden als Brüder vom Herrn Jesus bezeichnet, als liebliche Brüder oder Halbbrüder, wenn man so sagen. Und sie werden nicht explizit als Apostel genannt, aber man könnte auch davon ausgehen, dass man auch sie als Apostel sehen kann. Das Ziel vom Apostelamt ist es gewesen, den Namen von Jesus zu verkündigen. Der Name von Jesus heißt ja, der Herr ist Rettung. Jehoshua, der Herr ist Rettung. Jah ist Rettung. Und es geht darum zu zeigen, es gibt nur einen, der wirklich retten kann. Es gibt nur einen, der befriedigend die Schuldfrage gelöst hat. Keine Religion in der ganzen Welt hat die Schuldfrage können befriedigend lösen. Alle anderen müssen mühsam irgendwie etwas abverdienen oder mühsam sich verbessern. Aber wir dürfen unsere ganze Mist, alles, was wir an Blödsinn fabriziert haben, bei ihm ablegen. Er hat es getragen. Und er schenkt uns im Gegenzug sein Leben. Seine Herrlichkeit. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Eigentlich ist es der ungerechteste Tausch, den es je gegeben hat. Stellt euch vor, ihr müsstet im Auftrag von Gott den ganzen Mist, den die anderen gebaut haben, übernehmen und alles Schöne, was ihr gemacht habt, abgeben. Da würdet ihr sagen, so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Jesus hat die himmelschreiende Ungerechtigkeit angenommen. Und zwar nicht aus Pflicht, sondern weil er uns von ganzem Herzen geliebt hat. Der Glaube, die Verbindung zum Schöpfer, zum Leben, zur Liebe in Person, wenn das hergestellt ist, dann ist das hergestellt, was für die Ewigkeit von zentraler Bedeutung ist. Nur die treue Vertrauensbeziehung zum Schöpfer lässt uns zu Menschen werden, die wir eigentlich bestimmt sind. Wir sind nämlich im Bild Gottes geschaffen und weil wir im Bild Gottes geschaffen sind, haben wir Bestimmung, Wesen von der Liebe zu werden. Da ja Gott die Liebe ist, wie der Apostel Johannes ganz klar sagt. Und wenn er die Liebe ist und wir in seinem Bild geschaffen sind, haben wir Berufung, Wesen von seiner Liebe zu werden. Und das passiert nur über den Glaubensgehorsam, wie das der Habakuk schon gesagt hat. Vers 8 bis 15 machen deutlich, wie gross die Verbundenheit vom Apostel Paulus mit seinen Brüdern in Rom war. Er sagt als erstes zwar, danke ich meinem Gott, bevollmächtigt und geleitet durch Jesus Christus für euch alle, dass eure Glaubenstreue verkündigt wird in der ganzen Welt. Man kann ja Glauben auch mit Treue übersetzen. Das Wort Pistis beinhaltet beides. Es beinhaltet ein tiefes Vertrauen und es beinhaltet auch eine ganz tiefe Treue. Also zuerst dankt Paulus seinem Gott für das, was der Herr in die Gemeinde zu Rom hineingelegt hat, was er in ihnen bewirkt. Er hat vor allem das Wirken Gottes gesehen und das hat ihn zu tiefster Dankbarkeit veranlasst, wo er gesehen hat, Gott wirkt in dieser Gemeinde, da geht etwas, da entsteht Glaube, da wird der Glaube sichtbar vor aller Welt. Es ist für den Apostel Paulus eine grosse Freude gewesen, zu sehen, was für ein Glaube in der Römergemeinde entstanden ist. Der Inhalt von dieser Freude ist nicht die Tatsache, dass er einen erfolgreichen Einfluss auf die Menschen gehabt hat, sondern der Umstand, dass immer mehr Menschen in eine Vertrauensbeziehung zu Jesus hineingekommen sind. Über das hat er sich gefreut. Er hat sich nicht darüber gefreut, ja, da habe ich jetzt mehr Einfluss auf die Menschen. Die Menschen kennen mich, die bewundern mich. Um das ist es ihm gar nicht gegangen. Ihm ist es nur darum gegangen, dass die Menschen mit Jesus Christus verbunden gewesen sind. Gott ist der Hauptakteur. Der Paulus hat sich auch wahrscheinlich darüber gefreut, dass er für Gottes Werkzeug zum Segen für andere hat dürfen sein. Der vorbildliche und tiefgründige Glaube der Römer von damals gibt noch heute zu reden. Und weil ja die Bibel heute in der ganzen Welt zu finden ist, wird auch heute noch über den Glauben der Römer damals geredet. Was ist an ihrem Glauben so beachtenswert gewesen? Was ist der Grund gewesen, dass der Glaube der Römer bekannt worden ist? Ist es der Glaube an einen gekreuzigten und auferstandenen Juden gewesen? Müsst ihr euch das mal vorstellen. Im Römischen Reich hat es ganz viele verschiedene Götter gegeben. Die hat man dürfen anbeten. Und das sind alles mächtige, starke Götter gsi. Und Kreuzigung ist so etwas vom Schlimmsten, was man sich dort mal vorstellen konnte. Und das Schändlichste, was man sich vorstellen konnte. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt hören da die Römer, dass da gewisse Gläubige, es gibt da so neue Sekten und die sagen, da ist ein Jude in Israel gekreuzigt worden und der ist auferstanden. Ja, also Moment mal, und das soll dann auch noch Gott sein? Also wenn das Gott wäre, das wäre ja ganz, ganz verrückt. Ein Gott lässt sich doch nicht kreuzigen, das kann ja gar nicht sein. Oder ist es der Glaube gewesen an nur einen Gott? Bei den Römern war klar, es gibt viele Götter. Ist es der Glaube gewesen an einen Gott, wo es gar kein Bild gibt? Die haben nicht einmal ein Bild. Die wissen ja nicht einmal, wie er aussieht. Die können ja nicht einmal eine Statue anbeten. Nichts. Vielleicht sind schon einige Christen durchs Märtyrium gegangen und das hat es reden gegeben. Ist es die Liebe gewesen, die Andersartigkeit von diesen Gläubigen? Ist es der Glaube an einen Gott gewesen, wo aus Liebe zu uns sein Wertvollstes gegeben hat? Alles wäre denkbar. Die treuen Gebete vom Apostel machen seine tiefe Verbundenheit zu den Brüdern deutlich. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Das Bekenntnis treu für Geschwister, die zu beten, das ist nicht einfach ein leeres Geschwätz gewesen, sondern das ist eine Tatsache gewesen, wo selbst Gott könnte bezeugen könnte. Er hat gesagt, Gott ist mein Zeuge. Gott ist mein Zeuge. Und ich kann nicht, wenn ich Gott fürchte, dann kann ich nicht sagen, Gott ist mein Zeuge, dass ich das und das mache. Dabei stimmt es gar nicht. Weil wenn ich würde behaupten, ich mache etwas und Gott ist mein Zeuge und es stimmt nicht, dann hätte das ein schweres Gericht zur Folge. Das würde ich Gott auf keinen Fall ungestraft lassen. Nie würde der Paulus so etwas schreiben und Gott als Zeuge aufrufen, wenn das nicht wahr gewesen wäre. Wenn der Paulus in seinem Geist am Evangelium vom Sohn Gottes dient, dann bedeutet das nicht, dass er nicht auch mit Herz und Seele und Liebe am Evangelium dient hat. Sondern es bedeutet, dass sein Gottesdienst am Evangelium von seinem Geist, wo mit dem Heiligen Geist erfüllt war, dominiert wird und prägt wird. Es ist also ein Dienst, der weit über Seelische und Körperliche rausgeht. Wenn der Paulus inständig dafür fleht, dass er einmal so glücklich sein möchte, die Römer zu besuchen, dann hat er nicht die totalitäre Einstellung gehabt, dass Gebet und Flehen nichts bewirken würden. Er hat nicht gedacht, ja, wenn es Gott halt nicht will, dann nützt mir alles mein Beten nichts. Er hat gewusst, dass der Wille Gottes in jedem Fall geschehen würde, aber er hat auch gewusst, dass die Gebete den Arm Gottes bewegen. Und jetzt kommt Sehnsucht. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch getröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ein egoistischen und ehrsüchtigen Prediger könnte zwar etwas Ähnliches schreiben wie der Apostel Paulus, aber das würde dann nicht von ganzem Herzen kommen. Er wäre bestrebt, auch von den Römern bewundert zu werden. Es ging ihm dann auch darum, dass die Römer sich über sein Wissen und über seine Erkenntnis staunen können. Aber der Paulus hat ganz andere Wünsche gehabt. Ihm ist es gar nicht um das gegangen. Er hat sich danach gesehnt, dass die Römer im Glauben gestärkt werden, damit sie fest werden. Er hat ihnen wollen wohltun, damit ihr Bewusstsein immer mehr in Christus gegründet ist. Und durch den Dienst vom Apostel würden die Römer zusätzlich mit geistlicher Gnadengabe beschenkt.
Das bewirkt eine solche Aufbauung von den einzelnen Glieder als auch von der Gemeinde. Von dieser ersehnten Gemeinschaft hat also der Paulus einen gegenseitigen Trost erwartet. Offensichtlich benötigen sowohl die Römer als auch der Paulus selber einen Trost. Und bei dem Trost ist es um einen beistehenden Zuspruch gegangen. Der Paulus hat nicht gesagt, ich stehe über allen und deshalb können Geschwister die nur noch von mir lernen. Ich brauche aber meine Geschwister die nicht mehr für die Aufbauung. Ich bin doch der grosse Apostel Paulus. Der Paulus hat auch Zuspruch gebraucht von seinen Brüdern. Er hat sich auch gesehnt nach ihrem Beistand. Und gleichzeitig hat er ihnen beistehen. Jede echte christliche Gemeinschaft bewirkt eine gegenseitige Stärke vom Glauben. In einer echten Gemeinschaft erhalten nicht nur die Belehrten einen Zuspruch, sondern auch die Lehrer. Der Glaube im Bruder und in der Schwester bewirkt die Stärkung und die Festigung vom eigenen Glauben. Wenn ein Plan, das Vorhaben nicht umsetzbar ist, dann löst das in der Regel Stress aus. Ob das beim Paulus auch so war, weiss ich nicht. Vermutlich hat er gelernt, hartnäckig dafür zu beten, dass sein Dienst in Anwesenheit zur Aufbauung der Gemeinde Wirklichkeit werden darf. Aber Gott hat es nicht zulassen. Gott hat ihn immer wieder verhindert. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Paulus spürt innerlich. Er spürt, ich muss zu den Römern gehen, ich muss denen geistliche Gnadengabe vermitteln, ich muss sie stärken, ich habe die ganz fest in meinem Herzen drin. Und immer wieder werde ich verhindern, dorthin zu gehen. Was soll das, Gott? Warum? Das ist doch in deinem Sinn, dass die Römer gestärkt werden. Warum verhinderst du, dass ich dorthin gehe? Und er hat immer intensiver angefangen zu beten und hat gesagt, Herr, ich muss denen irgendwie beistehen, ich muss denen helfen, aber du verhinderst es. Und dann ist der Druck in ihm ist immer grösser geworden und immer mehr hat er gemerkt, ich muss etwas machen. Und dann plötzlich hat er gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss einen Brief schreiben. Und dann ist der Römerbrief entstanden. Und der Römerbrief ist ein Meisterwerk sondergleichen. So einen Text findet ihr außerhalb der Bibel nirgends in der ganzen Welt. Ein Text, der so eine Hoffnung ausstrahlt für die Schöpfung. Ein Text, der deutlich macht, dass uns gar nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Ein Text, der uns zeigt, dass wir durch den Glauben befreit und erlöst werden. Ein Text, der uns die Heilsgeschichte Gottes aufzeichnet, von Anfang bis Ende. Das ist ein unglaublicher Text. Und die Geburtswehe von dem Text sind was gewesen? Der Wunsch vom Apostel Paulus, den Römern etwas zu geben, und gleichzeitig der Geist, der ihn immer verhindert hat, zum Gehen. Und er vielleicht lange nicht verstanden hat, warum kann ich nicht gehen, warum lag Gott mich nicht. Und dann hat er es nicht mehr ausgehalten, er hat einen Brief schreiben. Und zum Glück und Gott sei Dank hat der Geist ihn verwehrt, damit wir heute den Brief lesen können und studieren und uns freuen darüber. Seht ihr, liebe Geschwister, wenn Gott uns etwas verwehrt, dann hat er noch etwas Besseres im Sinn. Ich möchte beten. Treuer himmlischer Vater, wir dürfen dir danken im Namen von unserem wunderbaren Herrn Jesus Christus für den Brief, für den herrlichen Brief, den frohmachenden Brief. Und wenn wir erahnen, wie er entstanden ist, die Sehnsucht vom Apostel Paulus, die Römer zu stärken, und du hast ihn verhindert. Und dann entsteht ein Druck, ein unheimlicher Druck, und er kann nicht mehr anders als den Brief schreiben, und heute dürfen wir den Brief in Händen tragen. Und wir sind durch den Brief unendlich reich. Danke, danke, lieber himmlischer Vater. Ja, und so bitte ich dich, dass du jetzt jedes Einzelne segnest in dem Raum und jedem das Bewusstsein schenkst, dass er in dir unendlich reich gemacht sein darf. Danke, dass du uns mit deiner Gnade und mit deinem Frieden beschenkst. Amen.
Ja, jetzt kommen wir noch zum Segen, und ich möchte alle bitten, aufzustehen und Daniel, dass er uns den Segen spricht.
Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Amen. Gesegnete Zeit, kommen wir gut heim.